Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, ich sitze gerade wieder am Rhein und genieße ein erfreuliches Schauspiel. Zwei nervige, laute Jetski-Fahrer, also ein Jetski, zwei Aufsassen, die gerade bei einer besonders waghalsigen Wende ins Wasser gefallen sind. Das erheitert mein kleines, verschrumpeltes Herz. Es ist schön. Und ich habe das Gefühl, jetzt kann der springt der Jetski an? Nein. Hoffentlich ist er abgesoffen. Ach, wäre schön. Hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow. Ich bin heute in einer ganz komischen Stimmung. Es ist irgendwie eine komische letzte Woche gewesen. Etwas durchwachsen, nichts wirklich Schlimmes, nichts wirklich Gutes. Wohl doch, ja, meine Nichte hat es geschafft, ihren Realschulabschluss mit wirklich guten Noten zu schaffen. Das hat mich super gefreut, weil wir da alle schon ein bisschen Sorgen hatten. Ganz toll. Ansonsten war das so eine Woche, wenn irgendeine Katastrophe passiert wäre, dann könnte ich den Daumen drauf drücken. Aber so, das Schlimmste halt, dass ich mir eine neue Brille habe anfertigen lassen müssen, weil ich leider immer noch meine alte nicht gefunden habe. Die Strecke von, ich weiß genau, wo ich sie verloren habe, auf einer Strecke zwischen Niel und Zons. Das sind 25 Kilometer, die ich den ganzen letzten Sonntag nochmal abgefahren bin. Tja, Fundbüros und Gaststätten und alles angerufen, nichts zu machen. Jetzt habe ich eine neue Brille. Die hätte ich schon vor 3 Jahren gebraucht. Also ich habe sie leider noch nicht. Das ist das Problem. Ich habe sie nur abmessen, bestellt. Abmessen lassen und bestellt. Das wird dann hoffentlich nächste Woche. Diese blöden Jetski-Fahrer, warum sind sie nicht abgesoffen? Können die ihre Sperrenzchen nicht woanders machen? Die enervieren mich. Ausgerechnet hier an diesem schönen Ausblick, den ich hier in so einer kleinen Bucht, einem Wäldchen mit Sand auf den Rhein habe, müssen die ihre Faxen treiben. Sie verbittern mich. Ich bin heute verbittert. Ich bin heute ein grantiger alter Mann, der die Welt als eine persönliche Belästigung empfindet. Dass diese Brille sündhaft teuer ist, obwohl ich schon so preisgünstig wie nur irgendwie möglich alles zusammengesucht habe. Kassengestelle, ehrlich, Nulltarifbrillen, so billig wie möglich, aber halt leider auch so gut wie nötig. Es ist eine 3-Stufen-Gleitsichtbrille. Das ist zum Kotzen, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Sonst hätte ich 3 Brillen gebraucht. Eine für Fernsicht, eine für, um auf den Computerbildschirm schauen zu können, einen auf das Cintiq, das Wacom-Tablet. Keine Werbung übrigens, schauen zu können. Ich brauche zum Arbeiten 2 Brillenstärken. Jetzt muss ich erstmal versuchen, meinem Arbeitgeber klarzumachen, dass das eine Computerbrille ist, obwohl da die Fernsicht ja mit drin ist und der leider auch schon weiß, dass ich meine alte Brille beim Radfahren verloren habe. Ich weiß genau, was dann kommt. Damit dir jetzt deine Brille versetzt, wenn du die verschlammst, dann kannst du halt wohl du... Ach, furchtbar. Ist noch da, genau so ein Tag ist heute. Es ist noch nichts Schlimmes passiert. Es gab kein wirklich unangenehmes Gespräch, aber ich fange jetzt schon an, mich darüber aufzuregen, obwohl nichts passiert ist. Eigentlich sollte ich in so einem Zustand überhaupt nicht podcasten. Aber mir ist gerade sehr danach. Wenn ich in so einem Zustand podcaste, dann... Das bin übrigens ich, dieses Geräusch. Entschuldigung, ich werde versuchen, es nicht mehr zu machen. Es irritiert. Wenn ich in so einem Zustand podcaste, kommen eigentlich immer nur schlimme Dinge bei raus. Ganz häufig habe ich dann Folgen später wieder aus dem Feed genommen, nachträglich, weil ich mich dann verkaloppiere und das nicht gut ist, was ich da so aufteile. Ich muss mir da echt Mühe geben, jetzt über unverfängliche Dinge zu reden. Worüber könnte ich denn da jetzt ranten? Ich möchte jetzt irgendwas ranten. Ich möchte ranten, denn die Welt verdient es gerade, berantet zu werden. Berantet. Berantet. Diese Hobby-Wassersportler, Hobby-Wasser- Verkehrsrouten befahre. Ist er irgendeiner mit einem schicken kleinen Boot, wie ich ihn verabscheue, dafür, dass er ein Boot besitzt, ein Motorschiffchen. Ne? Nee, das ist auch nicht gut. Ich muss jetzt irgendwas finden. Neulich hat mir ein Kollege einen Film empfohlen. Und über den könnte ich jetzt ranten, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Das wäre doch gut, oder? Chip und Chap, Retter der Scheiße. Des Rechts. Chip und Chap, Retter des Rechts. Retter von rechts. Boah, wenn ich das jetzt mache, Retter des Rechts. Rechts klein geschrieben. Ich glaube, dann werde ich so richtig schön Leute gegen mich aufbringen können. Aber wenn ich jetzt über Chip und Chap herziehe, was ich jetzt vorhabe, dann werde ich auch Leute gegen mich aufbringen. Denn ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe den neuen Film, den es jetzt gerade auf dem Disney-Kanal, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, obwohl ich es eigentlich getan habe, zu sehen gibt, weil wegen Werbung und so. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen. Und das Ärgerliche an diesem Trailer ist, wenn ich mir jetzt den Film anschaue, schon wieder so laut hier. Jetzt, das ist kein Wassersportler, das ist jetzt jemand, der damit seinem Beruf nachgeht, der oder die. Ein großer Frachtschlepper, gut. Das werde ich jetzt einfach aussitzen müssen. Wenn ich jetzt diesen Film anschaue, bin ich mir relativ sicher, dass er mir wahrscheinlich gefallen wird. Denn rein aus animatorischer, zeichnerischer, also aus professioneller Sicht, würde ich sagen, gefällt mir der. Der ist interessant. Das basiert auf der alten Zeichentrickserie aus den 90ern, Chip und Chap, Retter des Rechts. Ich werde da gleich noch drauf eingehen. Und spielt halt 30 Jahre später. Die beiden Hauptfiguren Chip und Chap. Ach Gott, allein den Namen zu sagen, da dreht sich mir, das widerstrebt mir eigentlich. Sind 30 Jahre älter und versuchen ein Comeback. Und einer von den beiden, ich glaube Chap, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, hat sich upgraden lassen von einer 2D-Zeichentrickfigur zu einer 3D-CGI-Figur. Und diese Mischung aus CGI, Zeichentrick, 3D, 2D, Realfilm, das sieht schon ziemlich geil und spannend aus. Und was immer der Film inhaltlich dann auch verbricht oder kann oder verspricht und hält und verbricht und verbockt, rein optisch, glaube ich, kann das sehr reizvoll sein. Und die Gefahr ist, wenn ich mir den anschaue, dass ich den dann gut finde und dass ich dann fair sein muss und auch sagen muss, dass ich den gut finde und warum ich den gut finde. Ich will ihn aber gerade in dem Gemütszustand, in dem ich mich befinde, nicht gut finden. Übrigens, falls ihr jetzt sagt, ich will das Gemeckern nicht anhören, ihr wisst, wo die Stopptaste ist. Es ist nur so, da kommt jetzt heute nichts Vernünftigeres mehr. Also, falls ihr jetzt denkt, der sagt doch irgendwann Sachen, die nett und lustig und positiv sind und dass es ihm doch gut geht oder da kommt jetzt eine fundierte, recherchierte Filmbesprechung oder irgendwas, was über bloßes Gemecker hinausgeht, da kommt nichts mehr. Keine Angst. Keine Angst, keine Hoffnung. Das bleibt jetzt so. Ich werde jetzt nur meckern. Heute ist Meckertag. Wenn ihr das nicht hören wollt, ihr findet den Weg zur Stopptaste, dann wohl hoffentlich alleine. Das muss ich jetzt an dieser Stelle, also hiermit seid ihr gewarnt, dann nicht nochmal, ihr wisst Bescheid. Also, ich will diesen Film nicht gut finden, weil ich Chip und Chap nicht gut fand. Nicht Chip und Dale. Chip und Chap. Chip und Dale, das waren die, bevor sie zu Chip und Chap wurden. Bevor sie in Deutschland zu Chip und Chap wurden. Chip und Dale, das sind die beiden Streifenhörnchen aus den alten Disney-Zeichentrickfilmen, aus den Kurzfilmen, die sich meistens mit Donald Duck überkreuzt haben, weil der irgendwas hatte, was sie ihm klauen wollten, Popcorn oder Nüsse oder irgendwas, und der sich dann mit ihnen einen Kleinkrieg geleistet hat. Das waren noch nicht die Retter des Rechts in Magnum und Indiana Jones Outfit mit einem Team aus Abenteurern und Teurerinnen, die Abenteuer erlebt haben und ich weiß gar nicht mehr, was die alles gemacht haben. Dinge, die einfach nicht zu diesen Figuren eigentlich gehört haben.
Die auch irgendwie gewirkt haben wie Fremdkörper in ihrer eigenen Serie. Also als ob die da eigentlich gar nicht reingehören. Als ob es kam mir immer so vor, und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist, es ist einfach nur meine Vermutung, als ob es diese Serie, das Konzept für diese Abenteuerserie tatsächlich schon gab, ihnen aber im letzten Moment eingefallen ist, oh, wenn wir da jetzt zwei bekannte Figuren nehmen, die es schon in unserem Universum gibt, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben und wir die da jetzt reinsetzen, das ist richtig gut, dann verkauft sich das gleich viel besser. Und nun ja, ich meine, das kennen wir Star Trek-Fans momentan ja leider auch zur Genüge. Ja, aber eben diese Abenteurer, das waren sie eben ursprünglich nicht im Geringsten,
sondern das waren Streifenhörnchen. Es waren tatsächliche echte, es waren Streifenhörnchen, es waren Tiere, es waren zwar anthropomorphisierte Tiere, aber es waren Tiere, die lebten in einem Baum, in einer Baumhöhle, haben Eicheln und Nüsse gesammelt für den Winter und haben Dinge gemacht, die Eichhörnchen machen, halt zwar in Cartoons, aber eben Cartoon-Eichhörnchen, also Streifenhörnchen, ganz wichtig, Chipmunks sind Streifenhörnchen, Tierdinge, nicht Menschendinge, die sind nicht Furries, das waren keine Furries in dem Sinne, dass sie eben Menschen mit Tierkörpern waren, die Menschenabenteuer in Tierform erlebt haben, sondern es waren wirklich Tiere. Donald Duck ist ein Furry. Der, obwohl selber ein Tier, hat die Funktion eines Menschen in diesen Geschichten. Der lebt in einem Haus, hat einen Haushalt, macht Dinge, was die Menschen machen, während die Chipmunks, die Streifenhörnchen, Chip und Dale, so heißen die nämlich im Original, eben Tiere waren. Warum heißen die im Original Chip und Dale? Weil das ein Wortspiel ist, ein schmutziges Wortspiel, das Kinder damals nicht verstanden haben, aber einfach hingenommen haben. Chip und Dale, das sind halt die Namen, die die haben. Da denkt man sich nicht als Kind nicht viel drüber nach, sondern man freut sich, dass die lustige kleine Cartoon-Figuren sind und lustig quietschen und lustige Dinge machen. Über den Namen haben sich Kinder wahrscheinlich nie auch nur einen Gedanken gemacht. Aber die Erwachsenen, die haben sich drüber beömmelt. Das ist ein erwachsener Wortwitz, denn die Chippendales, das war eine männliche Strippergruppe. Aus dem Wortspiel Chipmunks Chippendales zu machen, ohne dass es irgendwas in dem Sinne wirklich bedeutet hat, denn die beiden Streifenhörnchen waren keine Stripper. Wirklich nicht. Aber das war witzig. Das hatte so was hinter und Abgründiges. Das ist der Humor, wie gute Kindercomics und gute Kindercartoons tatsächlich funktionieren, so, dass Kinder... Ich meine, es ist auch nicht unanständig oder pervers oder so. Das ist harmlos. Aber Kinder haben ihren Spaß daran und Erwachsene haben auch ihren Spaß daran, weil der Humor auch eine Ebene hat, den Erwachsene entweder auch oder nur Erwachsene verstehen können. So funktionieren gute Cartoons, Trickfilme oder Comics. Bestes Beispiel sind die Peanuts. Das kannst du als Erwachsener lesen und kannst den ganzen Erwachsenenhumor, der da drin steckt, die Erwachsenenphilosophie, die zum Teil da drin steckt, super verstehen und witzig finden. Als Kind freust du dich einfach nur über die Peanuts. Da hast du einfach nur Spaß an den Cartoons. Dasselbe mit Calvin und Hobbes oder neuere Cartoons in Hinsicht ist zum Beispiel Wallace the Brave. Googelt mal danach, Daily Strip. Ich glaube, da wollte ich auch mal, wenn ich mal gute Laune habe, mache ich mal eine Comic-Vorstellungsfolge zu Wallace the Brave. Ganz großartiger Daily Strip, der mir wirklich jeden Morgen zu meiner Tagesroutine gehört, eine Reihe von Online-Comics zu lesen, zu denen unter anderem auch Wallace the Brave von... Den Namen habe ich jetzt nicht parat, weil ich hier jetzt nicht das Googlen anfange. Hier draußen. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Handy hingesteckt habe. Wahrscheinlich auch kein Empfang hier. Ja. Und auf Deutsch hießen die A-Hörnchen und B-Hörnchen. Das ist jetzt kein hintergründiger, abgründiger Humor, aber man hat halt auch ein Wortspiel gesucht. Ein Wortspiel, das auf eine andere Art und Weise für Erwachsene witzig klingen kann. Das ist so dieses A-Hörnchen, Streifenhörnchen, Eichhörnchen, A-Hörnchen und B-Hörnchen. Das ist auch sowas. Das ist für Kinder eigentlich, das ist banal genug und klingt lustig genug, um es für Kinder lustig zu machen und witzig, ist aber eigentlich viel zu abgehoben, um Kinderhumor zu sein. Das ist eher wiederum zwar deutlich harmloserer, aber es ist eher Erwachsenenhumor. Das ist einem oft nicht so richtig bewusst, weil sich das ja so vermischt. Aber das kennt man, die kannte man damals lange bevor Chip und Chap aufgetaucht sind, kannte man die in den Comics, und zwar schon ziemlich früh, in den frühen Mickey Mouse und Donald Duck Comics, als A-Hörnchen und B-Hörnchen. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube auch in den Zeichentrickfilmen, da kann ich mich jetzt täuschen, ob die da im Vorspann auch standen, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn das in Spaß am Dienstag lief mit Thomas und Zini und später erst mit Werner und Zini, dann mit Thomas und Zini war es auch noch Montagsspaß. Googelt mal nach Montagsspaß mit dem fetzigen Vorspann, mit der fetzigen Musik, unter anderem auch ein Ausschnitt aus einem Donald Duck Cartoon sind. Donald, der da beim Camping in seinem Kanu entlang fährt. Super witzig, und das hat für mich diese Sendung geprägt, obwohl Montagsspaß, das kann sein, dass es zu dem Zeitpunkt auch schon Dienstagsspaß war. Also auch schon eher ein Ding der Vergangenheit war und man das heute eher Spaß am Dienstag kennt, mit diesem anderen Zeichentrick gestalteten, illustrierten Typografie-Vorspann. Egal, aber in dieser Sendung liefen damals die ganzen Disney-Kurzfilme. Das war schon ziemlich geniale Leistung, das war das ZDF, glaube ich. Dass das ZDF die damals hat einkaufen können, weil das hat diese Sendung dermaßen aufgewertet. Dadurch bin ich mit diesen Cartoons groß geworden. Die alten Disney-Cartoons, die waren Teil meiner Kindheit. Ich habe mich jede Woche darauf gefreut, was heute für ein Cartoon kommt. Ob heute ein Donald Duck-Cartoon kommt, ein Mickey Mouse. Mickey Mouse war immer ein bisschen fad. Oder ein Goofy. Goofy war das Allergrößte. Vielleicht auch Pluto. Das war immer so ein bisschen, die mochte ich nicht so richtig, weil mir Pluto immer leid getan hat. Der konnte irgendwie nichts dafür, dass die Welt gegen ihn war. Aber Donald war großartig. Donald war einfach, der war so ein Pechvogel, der selber schuld daran war, vom Gefühl her. Der hat so gegen die Widrigkeiten der Welt gekämpft, mit seiner cholerischen Art auch alles immer hervorgerufen und provoziert sämtliche Widrigkeiten. Und wenn der sich gegen die beiden Streifenhörnchen gestellt hat, meistens lief es daraus hinaus, dass eins der beiden Streifenhörnchen, B-Hörnchen, Dale, Chap, irgendwas entdeckt hat, was Donald hatte und das haben wollte. Und das andere Hörnchen, A-Hörnchen, Chip, ja, der blieb Gott sei Dank wenigstens dabei, war dann das pflichtbewusste, ernste Hörnchen, das dann in quietschigen Geschnatter und meistens im Schlag auf den Kopf, bing, dem anderen klargemacht hat, dass dieses dekadente Nicht-Hörnchen-Dasein doch nichts für sie ist und man sollte doch lieber fleißig weiter Eicheln und Nüsse sammeln, statt Popcorn haben zu wollen. Und meistens ist es dann immer darauf hinausgelaufen, dass beide dann das Popcorn haben wollten und dass Donald sich auf kleingeistige, engstirnige Art gegen diese beiden kleinen Nagetiere gekämpft hat und immer verloren hat. Es war wundervoll, es war einfach großartig. Was ich damals zum Beispiel überhaupt nicht begriffen habe, dass das Geschnatter der beiden Hörnchen oder das Geschnatter von Donald, dass das Englisch war, dass das eine Sprache war, dass da Worte drin waren. Es war Englisch, die Cartoons wurden nicht übersetzt. Die sind einfach nicht übersetzt worden. Und wir haben ja als Kinder haben wir die trotzdem verstanden. Wir haben das verstanden, weil Sprache überhaupt nicht notwendig war. Man hat das alles hervorragend dialogfrei verstanden. Man hat die Dialoge auch lautmalerisch verstanden, weil die Filme sich selbst erklärt haben durch die Bildsprache. Es war also überhaupt nicht notwendig, das zu übersetzen oder in Deutsch zu hören. Und für mich war das auch Erst als ich das viel später mal gesehen habe und verstanden habe, dass Donald wirklich eine Sprache schnattert oder ich ihn in DuckTales habe schnattern und dann auf Deutsch schnattern hören oder eben Chip und Chap auf Deutsch habe reden hören, habe ich begriffen, mein Gott, die reden ja wirklich, das ist nicht einfach nur Kauderwelsch und Geschnatter, das ist eine echte Sprache, wie unnötig. Das hat sich total falsch angefühlt. Und total falsch hat sich halt auch Chip und Chap angefühlt. Ich habe auch wirklich erstmal ganz lange gedacht, das hätten die nicht in Deutschland, sondern auch in den USA geändert, um diesen anrüchigen Charakter von Chippendale, der Chippendales, der Strippergruppe, dieses Wortspiels zu eliminieren, damit Disney seinen Ruf des Saubermanns, des Saubertums, Sauberseintums wahren kann. War dem dann doch nicht so. Das war eine reine Vermutung und Unterstellung. Vielleicht ist da was dran, aber sie haben das bei den Chip and Dale belassen. Auf Englisch heißt das nämlich so, Chip and Dale. Nur in Deutschland für den, wie hieß denn das, die Disney-Nachmittagsfernsehprogramm auf RTL, wie hieß denn das nochmal, Disney-Dings da, also da wurde daraus Chip und Chap. Man A-Hörnchen und B-Hörnchen wäre natürlich zu lang gewesen, das hätte mit der Synchro wahrscheinlich auch nicht gepasst und es war halt auch nicht snappy genug. A-Hörnchen und B, A und B wäre auch doof gewesen, also hat man gesagt, aber komm, die haben doch schon fast einen total coolen Namen. Chip, das ist ja snappy und der andere, das versteht keiner. Also nehmen wir Chap, ist ja wie Tick, Trick und Track, das klingt dann so ähnlich und Chip und Chap, das können die Kinder verstehen. Das ist einfach doof. Das ist einfach doof. Chip und Chap hat auch nichts mit den Chipmunks zu tun. Im Englischen sind es ja nicht nur die Chippendales, es sind auch die Chipmunks. Daher kommt der Name Chip. Auf Deutsch hat der Name Chip keine Bewandtnis, der hat keine Bedeutung. Das ist einfach nur ein Laut, das ist eine Silbe, das ist nichts, das ist ein gar nichts. Chips sind Kartoffelchips. Und sonst nichts. Und Chap, das ist, was wir seit auch noch damals noch nicht wussten, der Chapstick, der Lippenfettstift. Das ist nichts. Und dem Ganzen dann, diesen beiden Figuren dann so eine komische, aufgepfropfte Abenteuer-Crew-Geschichte zu geben, das ist ein Unding. Das ist, als würde man, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade in meinem Kopf, hat sich jetzt der Satz geformt, der Mona Lisa ein Abenteuer-Revival-Zeichentrickserie geben. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ihr versteht, was ich meine. Es passt einfach nicht zusammen. Nur leider hat Disney das in den 90ern durch die Bank durchgemacht, mit allem Möglichen. Die haben das für das Disney-Fernsehprogramm, haben halt in den 90ern eine große, ich hoffe, es waren die 90er und nicht schon die 80er, aber ich bin mir relativ sicher, dass das in den 90er waren. Ich habe das selber erst in den 90ern im Fernsehen während dem Studium erlebt. Also da war ich schon zu alt, um das noch als Kind zu sehen, aber der Fernseher lief den ganzen Tag. Was fährt denn da vorbei? Das sind Militärboote. Ja, schau mal einer an. Oder Rettungsdienst oder Küstenwacht oder irgendwas. Spannend. Aha. Man hat halt damals ein neues Zielpublikum gesucht für Werbeeinnahmen, wie halt generell die Zeichentrickserien in den 90ern wirklich so stark darauf ausgelegt waren, Samstagmorgens, Saturday Morning Cartoons, darauf ausgelegt waren, Werbesendungen zu schalten, den Kindern Merchandise und Spielsachen zu verkaufen. Ganz viele Serien gab es überhaupt nur aus diesem Grund, auch schon vorher, auch nicht erst damit, also ich meine, aber ganz viele Serien wie Masters of the Universe waren reine Verkaufsfilme oder die unsäglichen Ghostbusters-Zeichentrickfilme. Alles nur, weil man aus einem Film ein Franchise machen wollte. Und warum wollte man ein Franchise daraus machen? Weil man damit Merchandise verkaufen kann. Diese ganze Ghostbusters-Fanblase, das sind alles Leute, die erst in den 90ern damit angefangen haben, in der Regel mit dem Zeichentrickfilm, mit der Zeichentrickserie, und haben erst danach begriffen, dass es dann später, als die älter wurden, dass es da Filme dazu gab, für die sie als Kinder noch nicht alt genug waren. Und dann ist es wirklich auch ganz häufig, ja, der erste Film ist, das höre ich dann häufig, auch ganz häufig, ja, der erste Film ist ja schön, aber irgendwie fühlt er sich seltsam an. Nein, der fühlt sich richtig an. Das ist der einzige, der sich richtig anfühlt, weil das kein erster Teil sein sollte. Der war nicht als erster Teil geplant. Das war ein alleinstehender Film, der als alleinstehender Film funktioniert hat. Daraus ein Franchise zu machen, das fühlt sich seltsam an. Einfach nur, um Spielsachen und Merchandise verkaufen zu können. Das ist Ghostbusters. Das ist das Ghostbusters-Franchise. Und das ist alles, was... Wie hieß denn diese Disney-TV-Show? Disney-Kanal? Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß, mir liegt es auf der Zunge. Das ist furchtbar. Das haben die mit allen Möglichen gemacht. Die Dschungelbuch-Kids, Captain Baloo und seine tollkühne Gru. Man nimmt doch nicht Figuren aus dem Dschungelbuch, dem großen Klassiker aus den Disney-Zeichentrickfilmen, und setzt die in eine anthropomorphe Welt und macht daraus einen Fliegerpiloten. Es ist einfach eine Vermurksung. Es ist eine, ich möchte eine Verwirrung nicht aussprechen, aber es fühlt sich für mich ein bisschen so an. Es ist wirklich, es ist eine Abscheulichkeit, an Abomination, wie man auf Englisch sagt. Und genau so ist das. Und nimmst diese klassischen Figuren und machst etwas Verwurschtes, die. Das, gut, das hat Disney mit allen Figuren gemacht. Ich muss immer noch an diese 90er-Jahre-Serie mit Tick, Trick und Track denken, wo die dann Teenager waren. Auch ganz schrecklich. Oder auch in den 90ern, oder waren das noch die 80er? Nein, die 90er, als Mickey, Donald, Goofy und die ganzen anderen Comicfiguren auf einmal coole Klamotten anhatten. Sah da schrecklich aus. Wie furchtbar. Natürlich versuchen sie immer, ihre Figuren lebendig zu behalten und dann an die Zeit anzupassen. Manchmal kommen tolle Sachen bei raus, manchmal nicht. Und das ist dann auch ganz rein subjektiv, was man als toll empfindet und was nicht. Ich fand zum Beispiel die schrägen Mickey Mouse Cartoons, die in den letzten Jahren häufig rauskamen, die so die wieder die Klassikfiguren als Ausgangs genommen haben. Also Mickey in der roten kurzen Hose mit den Knöpfen und daraus sehr schräge, sehr krasse Witz-Cartoons gemacht haben mit einem sehr abgründigen, schnellen, schrägen, wilden, fetzigen Humor. Das dürfte auch nicht jedermanns Sache sein. Da dürften auch viele Leute sagen, um Gottes Willen, was ist das denn? So kenne ich das nicht. Wenn man Mickey Mouse zum Beispiel aus den Comics kennt, dann ist Mickey Mouse ein Privatdetektiv. So kenne ich den ja auch. Ich kannte den auch aus den lustigen Taschenbüchern, ist Mickey Mouse ein Privatdetektiv, bis ich irgendwann mal die ganz alten Comics aus den 30ern und 40ern gefunden habe, für mich entdeckt und gefunden und in ursprünglich in der Stadtbücherei und später auf Flohmärkten zusammengekauft und gemerkt habe, das war der nicht. Der war am Anfang ein kleiner Junge. Mickey war ein kleiner Junge, der auf dem Land gewohnt hat und verrückte Sachen gemacht hat. Also eigentlich so ziemlich genau das, was diese neuen Cartoons, die man auch auf Disney Streaming finden kann. Eine Zeit lang waren die auf YouTube zu finden. Da gab es einen Kanal, der, glaube ich, dann ist ja wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr zu finden ist. Aber das hat ungefähr dem entsprochen. Nur, dass es halt jetzt noch mal mehr auf 12 gedreht ist. Die frühen Mickey Mouse Zeichentrickfilme, Steamboat Willie und was dann danach kam, die waren eigentlich genauso. Das war ein anarchistischer Humor. Das waren anarchistische kleine Dinge mit, die waren schwarzer Humor, die waren brutal, Tiere wurden gequält. Aber es waren ja keine echten Tiere, keine echten Menschen, die waren ja alle aus Gummi. Das waren Gummifiguren, die Gummigewalt abbekommen haben. Und so funktionieren diese neuen Cartoons auch. In den Comics war das auch noch ganz genauso, in den Comicstrips. Und irgendwann wurde dann aus Mickey so eine Art Privatdetektiv. Ich glaube, dass er also das Phantom gejagt hat, dieses schwarze Gespenst, in dem sich dann, oder dem sich dann Platschnase verborgen hat. Und er dann mit Kommissar Hunter und Inspektor Issel zusammen ermittelt hat. Ich glaube, als er zum ersten Mal mit der Klempner-Bande auf den Fersen war, das war zur Zeit der amerikanischen Depression, gab es den Comicstrip, dass Mickey, der vorher reich war, weil er irgendeinen Geldschatz gehoben hatte, dann zusammen mit Goofy aus irgendeinem Abenteuer zurückkam. Damals Abenteuer hatten sie dann schon erlebt, aber es waren halt Abenteuer, so Abenteuerreisen auf einer fernen Insel und ein Schatz bergen oder ein verrückter Professor, der eine Maschine erfunden hat, die Schwerkraft aufhebt und dann ein Haus in den Wolken baut und alle Dinge. Und irgendwann hat dann die amerikanische Depression zugeschlagen und Mickey hat dann in den Comics sein ganzes Geld verloren. Der war auf einmal mittellos und musste sich einen Job suchen. Und hat auf einmal festgestellt, erster Schritt der Realität in diese Comics, dass er nicht geeignet ist, einen Job auszuüben, weil er eigentlich ein kleiner Junge ist. Zwar irgendwie schon erwachsen, aber dann auch wieder nicht, dass er eigentlich klein und mickrig ist. Goofy schafft es, einen Job zu finden, weil Goofy zwar Goofy ist, aber groß und erwachsen. Also kriegt er Jobs für irgendwelche einfachen Arbeiten, aber Mickey findet nichts, weil er zu klein und mickrig ist. Und mickrig ist jetzt nicht ein Wortspiel von mir, das kommt aus den Comics dann auch. Und irgendwann findet er dann Anstellung als Klempnerlehrling bei Beppo Rohr, wenn ich mich richtig erinnere, oder Rudi Rohrbruch, da gibt es verschiedene Übersetzungen. Ich fand das damals spannend, als mir diese Figur zum allerersten Mal in einem der lustigen Taschenbücher begegnet ist. Und ich wollte immer diese Originalgeschichte herausfinden. Das war schon eine, die sich darauf bezogen hat, aber eigentlich was ganz anderes erzählt hat, sehr viel später stattgefunden hat. Und als ich das gefunden habe, ich fand das faszinierend und gleichzeitig auch irgendwie enttäuschend. Es war eine ganz eigenartige Geschichte, in der Mickey eine Serie von Einbrüchen aufklärt, die sein Arbeitgeber vollbringt. Das Ganze war irgendwie eine eigenartige Geschichte, aber damit fing seine Laufbahn als Detektiv an. Und irgendwann hat Mickey dann die schwarzen Knopfaugen gegen normale weiße Comicaugen mit schwarzen Pupillen eingetauscht. Und dann später die rote kurze Hose mit den Knöpfen gegen Straßenkleidung. Man kennt, also in den Comics hat er dann ganz lange gebügelte Hosen mit Hosenfalte und kurzärmelige Hemden und einen Hut getragen. Also so richtig schön brav und biederer Bürger, so 50er Jahre, 60er Jahre, braves, biederes Bürgertum. Schrecklich eigentlich, aber so kannte man ewig lang Mickey in den Comics. Die rote gebügelte Hose, das blaue kurze Hemd und oben den Hut. Was rot oder was? War die Hose blau, das Hemd rot und der Hut blau? Ich bin mir gar nicht sicher, aber das war so diese Farbkombination. Und unten die dicken gelben Schuhe. Goofy in seinem üblichen Outfit, das ja auch über die Jahre eine Wandlung bekommen hat. Also die ausgebeulte blaue Hose, der rote Pulli, die Weste und der ausgebeulte blaue Hut. Das sah am Anfang auch alles ganz anders aus. Seine Körperproportionen waren anders. Und ganz zu Anfang hatte der überhaupt nur eine Weste und einen Hut an. Das war halt eine von diesen üblichen schwarzen Kegelkugelfiguren, die halt einen Körper hatten, aber gerne mal hauptsächlich nackt rumgelaufen sind. Der hatte keine Hose an, der hatte Schuhe und eine Weste. Ein kurzes Schwänzchen. Und den Hut und war auch keine Hauptfigur, sondern eine Nebenfigur und hat dann in den Comics irgendwann die Rolle von Mickey Sidekick übernommen, der bis dahin Rudi Ross war, das Pferd, als der Erwachsene von den beiden. Damals war Mickey das verrückte Kind, die Kinderrolle, der Draufgänger, der Clown, der Spaßvogel, das unreife Kind. Und Rudi Ross oder Horace, wenn ich mich richtig erinnere, Horaz Pferdehalfter hieß der in manchen deutschen Übersetzungen auch. Der hatte immer dieses Kumet um den Hals, eine kleine Melone auf dem Kopf. Und in ganz alten Comics hatte er auch sonst nichts an, war ja auch ein Pferd. Und später hatte der dann eben auch Klamotten getragen. Auch zu einer Zeit, in der Mickey nach wie vor noch nur eine rote Hose und Schuhe anhatte. Aber immer noch mit freiem Oberkörper. Und irgendwann wurde Mickey erwachsener. Aus Mickey wurde dann ein Abenteurer und dann eben eher die Erwachsenenfigur. Die Hauptfigur war er schon immer, aber die verantwortungsvolle Hauptfigur. Und da war kein Platz mehr für den zweiten Erwachsenen, für Rudy oder Horace. Also hat Goofy die Rolle übernommen, seinen Platz eingenommen, aber eben eher nicht die Rolle, sondern in einer anderen Rolle, nämlich in dem lustigen Trottel, in dem verantwortungslosen Side-Character, damit Mickey mehr Verantwortung übernehmen konnte. Ja, und als ich diese Comics entdeckt habe, das war ein ganz großer Aha-Moment. Ich liebe die immer noch, obwohl die zum Teil wirklich nicht gut sind. Das ist dann häufig wirklich auch Nostalgie. Also die alten Donald Duck Comics von Carl Barks gezeichnet, die sind wirklich großartig. Die haben auch wirklich gute Geschichten, Hand und Fuß. Da ist das Zeichnerische, da passt alles. Auch da gibt es schlechtere und bessere, keine Frage. Der hat das ja auch lange gemacht und hat dann gerne mal später, also Carl Barks hat dann ja auch gerne mal später die frühen Donald Duck oder Scrooge McDuck Geschichten später einfach nochmal neu erzählt und neu gezeichnet, sich quasi selbst kopiert. Aber die Mickey Mouse Comics waren häufig alles andere als gut durchdacht, gut erzählt. Da wurde ein Strip von einem Tag auf den nächsten erzählt und hat häufig, wie zum Beispiel auch in den alten Popeye Comics, da habe ich mal im Sumpf was dazu erzählt, da gab es keine Handlung, die vorher durchgeplant wurde. Da hat man einfach sich durchlaviert und irgendwann hat sich irgendwas ergeben und dann wieder was anderes und noch was anderes. Und manchmal hat dann der jeweilige Zeichner, ich weiß gar nicht, wer die Comics ganz lange gezeichnet hat, Floyd Gottfredson, ich bin mir gar nicht sicher, ob mir jetzt der Name nur so einfällt oder ob der tatsächlich, könnte stimmen, müsste man mal nachschauen, kann ich jetzt hier nicht machen. Der hat sich dann auch mal wochenlang an irgendeinem Gag aufgehalten, den der einfach immer und immer wieder neu erzählen wollte. Das kann auch ermüdend sein, wenn man sich das heute durchliest. Aber so waren halt die Klassiker. Die hätten an der Stelle auch einfach beendet sein können, aber die wurden halt immer wieder verändert, immer wieder neu aufgelegt und der Zeit angepasst. Und so wurden halt auch A-Hörnchen und B-Hörnchen, also Chip und Dale oder das Dschungelbuch oder was gab es denn da noch? Es müsste doch eigentlich mehr gegeben haben. Ich war DuckTales, ja, also die klassischen, die drei Neffen, Tick, Trick und Chuck Tick, Trick und Track im englischen Original, Huey, Louie und Dewey. Witzigerweise sind das drei gleich klingende Namen, die nur gleich klingen, aber sich jeweils komplett unterschiedlich schreiben. Also dieses Huey kann man im Englischen auf drei verschiedene Art und Weisen schreiben. Googelt mal Tick, Trick und Track bei Wikipedia und dann klickt mal auf Englisch. Es ist witzig, wie das, falls ihr das noch nicht wisst, wie das geschrieben ist, aber ich gehe mal davon aus, sehr viele von euch werden das tatsächlich schon mal irgendwo gehört oder gelesen haben. Und all diese Neuverwurstungen und Vermarktungen, die habe ich einfach, also ich fand das einfach falsch. Klar, es ist einfach, es gibt einen, auch die DuckTales haben eine neue Auflage bekommen, die mir wiederum sehr gut gefällt, die jetzt wiederum besser zur heutigen Zeit passt als, es passt irgendwie, die wahrscheinlich sehr viele Fans der damaligen DuckTales nicht ausstehen können und sagen, oh, wie furchtbar, das hat damals mit dem nichts zu tun. Die DuckTales fand ich damals nicht schlimm. Die sind mir nur mehr oder weniger egal gewesen. Das war schon vor dieser Zeit. Mit den DuckTales fing es so ein bisschen an und später kam dann der ganze Rest. Die DuckTales fand ich harmlos. Was ich von den DuckTales damals empfunden habe, ich wusste, dass die in den Comics waren die Figuren alle ein bisschen krasser drauf. Die Neffen waren Klugscheißer, Donald war ein Choleriker oder ein Faulpelz, der war aber auch einfach dabei. Die Neffen haben zu Donald gehört und nicht zu Onkel Dagobert. Die haben auch nicht bei Onkel Dagobert gewohnt. Da gab es auch keine Haushälterin mit einer Nichte, die nicht mit denen verwandt ist. Da gab es Dicky, Ducky und Ducky oder wie sie hießen. Das war das weibliche Äquivalent von Tick, Trick und Track. Drei kleine Entenmädchen, die dann die Nichten von Daisy waren. Und Dagobert, Onkel Dagobert, Dagobert Duck, Scrooge McDuck im Original, war nicht der liebe, nette Großonkel, der mit seinen Großneffen auf lustige Abenteuern geht und alles in allem doch ein ganz liebenswerter Charakter ist. Das war ein Arsch. Das war ein fieser Arsch. Das war ein habgieriger, fieser Arsch, der seinen Neffen ausgebeutet hat, der seinen Neffen und seine Großneffen für drei Kreuzer die Stunde hat arbeiten lassen. Und auch nur, wenn er großzügig war, sonst gab es einen Kreuzer die Stunde. Und wenn Donald irgendwas falsch gemacht hat, dann wurde ihm der Lohn auf einen halben Kreuzer die Stunde gekürzt. Der hat gerafft und ausgebeutet, der hat alle unsympathischen Eigenschaften eines Cartoon-Großkapitalisten in sich vereint. Und trotzdem mochte man den. Man mochte den einfach, weil er so war, wie er war. Der war authentisch und der hatte Ecken und Kanten. Da war nichts Weiches und Rundes an dem, sondern der war authentisch, unsympathisch und konnte trotzdem gemocht werden. Man hat mit dem mitgefeiert, mitgefiebert. Man hat sich gefreut, wenn er versagt hat und hat sich gefreut, wenn er gewonnen hat. Weil man gleichzeitig Schadenfreude mit dem Fiesling, über den Fiesling empfinden konnte und Genugtuung über Onkel Dagobert, wenn er sich gegen Klaas Clever oder die Panzerknacker durchgesetzt hat. Das hat funktioniert, das ging. Diese Figur war so ambivalent, dass sie einfach funktioniert hat auf ihre Art und Weise. Und DuckTales hatte damals meiner Ansicht nach diese Figur verweichlicht. Sie hat ihn abgerundet. Sie hat ihn netter gemacht, als er eigentlich ist und ihn dadurch seiner Ecken und Kanten beraubt. Dass die DuckTales tatsächlich die ganzen Karl-Barks-Stories als Grundlage hatten, das ist mir erst später aufgefallen. Das habe ich damals nicht wirklich so begriffen, auch wenn mir vieles davon sehr bekannt vorkam und ich es tatsächlich mehr aus den Karl Barks Comics als aus den europäischen Comics, die in den lustigen Taschenbüchern ja abgedruckt waren, wiedergekannt habe, was für eine amerikanische Produktion auch irgendwie logisch ist, weil ich glaube nicht, dass die europäischen, hauptsächlich italienischen Comics in den USA überhaupt irgendjemand kennt. Die wurden ja auch für den europäischen hauptsächlich europäischen Markt, also ganz stark vor allem den deutschen Markt, produziert. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo erzählt. Ich verbinde die lustigen Taschenbücher hauptsächlich mit Italien. Ich glaube, das habe ich wirklich schon mal erzählt. Das lasse ich jetzt lieber. Und also da hatte ich aber keine negativen Gefühle gegenüber den DuckTales. Ich fand, das war lustig, das war nett, das hat Spaß gemacht, sich anzuschauen. Es war mir aber letzten Endes auch eher egal. Es war nicht so toll wie die alten Zeichentrickfilme, die alten Cartoons. Es hat mir aber auch nicht wehgetan. Und es war ja irgendwie auch ganz nett, dass Onkel Dagobert tatsächlich mal in einem in Zeichentrickform zu sehen war. Ich kannte den in Zeichentrickform nur aus der Weihnachtsgeschichte als Ebenezer Scrooge. Und da fand ich ihn eigentlich ziemlich cool. Da war er tatsächlich doch sehr die Entsprechung von dem Dagobert Duck, dem Scrooge McDuck. Da habe ich auch zum ersten Mal begriffen, eben durch Ebenezer Scrooge, dass Dagobert Duck im Original Scrooge heißt. Auch wenn ich, glaube ich, auch damals erst über Umwege herausgefunden habe, dass Scrooge hier tatsächlich der Name aus der Weihnachtsgeschichte, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das mir zusammen gepuzzelt habe. Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil mir nämlich gerade eben in diesem Moment aufgefallen ist, dass ich gute Laune habe. Scheiße, ich habe doch mir so fest vorgenommen, keine gute Laune zu haben, so ein Mist. Verdammt nochmal. Ach, so ein Käse aber auch. Muss ich das so fest vor. Ach ja. Ich glaube, wenn ich nachher nach Hause komme, dann kram ich mal die alten Comics raus und stöber ein bisschen. Ich habe gerade auch die alten Petsy-Bücher mal wieder rausgekramt. So viele hatte ich gar nicht mehr von früher. Ein paar hatte ich noch in einer alten Kiste gefunden und habe mir voriges Jahr mal ein paar antiquarische und Neuausgaben davon wieder zusammengekauft, weil ich den Charme der alten Petsy-Bildergeschichten ja doch schon sehr mag. Die haben etwas so berückend, bestrickend naives, anarchistisches, eine wunderschön naive Welt, in der Patsy und seine Freunde leben und mit ihrem Schiff der Mary auf Weltreise und gehen und es um die Welt fahren und ferne Länder besichtigen, das Dockerland, aus dem dann später aus irgendeinem Grund das Dino-Land wurde, habe ich gar nicht verstanden, warum. Ich glaube, da gibt es irgendeinen Grund. Aber ich habe das so genossen, hatte so einen Spaß. Und ich glaube, ich hatte irgendwann mal eine Theorie aufgestellt, dass Worf aus Next Generation irgendwie gleichzusetzen ist mit Seebär. Wenn ich das jemals wieder herausfinde, wie da der Zusammenhang zwischen Worf und Seebär, das wäre groß. Ein Crossover zwischen Patsy und... Ich meine, Patsy ist klar, das ist Captain Picard. Ja, etwas naiv und idealistisch in die Welt schauend. In den ersten Staffeln hat er durchaus etwas von einem naiven Idealist, der verkündet, die Menschheit hat sich weiterentwickelt. Das würde Patsy auch sagen, nur nicht ganz so eloquent. Aber Patsy hat zumindest das Glück gehabt, nie von den Borg entführt worden zu sein. Stell mir das gerade vor. Widerstand ist zwecklos. Es sei denn, ihr habt Pfannkuchen. Dann ergebe ich mich. Ergeben wir uns. Wir sind die Borg. Habt ihr Pfannkuchen? Oh. Verdammt, wo ist meine schöne, schlechte Laune hin? Oh. So. In dem Sinne mache ich jetzt hier Schluss. Schau mal, was da auf dem Rhein passiert. Da kommt schon wieder irgendein dicker Frachtkahn. Das brummt dann so. Das müsst ihr euch jetzt auch nicht länger anhören als notwendig. Ich wünsche euch was. Am besten ein schönes Wochenende noch gehabt zu haben. Und da kommt ein zweiter Frachtkahn. Meine Güte, hier ist was los. Wenn ich jetzt mein Handy finden würde. Wo habe ich das denn hingetan? Das muss doch hier irgendwie... Wenn ich jetzt noch mein Handy verloren habe nach der Brille, dann schrei ich aber. Nein, muss nicht schreien. Tralali, tralala. Ich kann singen und jubilieren und Fotos machen. Na komm. Ja. Mersk. Merseburg. Merci beaucoup. Das ist Französisch. Weil wir gerade die Folge über die 2 aufgenommen haben, die ich eigentlich heute auch noch fertig schneiden müsste. Vielleicht mache ich das morgen. Die Nabelshow schiebe ich immer gerne dazwischen. Egal, das müsst ihr alles überhaupt nicht wissen. Ich wünsche euch noch was. Ein schönes Wochenende und so weiter. Macht's gut. Tschüss. Und Chippendales Retter der schlechten Laune. Mit Latzhose, Charme und Melone. Mit Schirm, Charme und Latzhose. Tatort. Der Kleine. Tatort Entenhausen. CSI Entenhausen. Der Alte, der nicht ganz so Alte, der Erwachsene, oh, der Erwachsene, Derek, aus Derek kann man schlecht was machen. Stelle sich vor, man hätte aus Alice im Wunderland Highschool-Musical-Comedy gemacht oder aus Dumbo ein Highschool-Comedy gemacht. Fällt jetzt gerade nichts Schlaueres ein. Eine Familien-Sitcom aus Robin Hood. Ja. Und Prinz John ist der blöde Nachbar, der Nervige. Und stellen wir es mal vor, die Eltern, Robin Hood und Marion, deren eigene Kinder haben, und deren Freunde sind dann die Kaninchen aus dem Film und der beste Freund, das ist Little John, der immer vorbeikommt und ein bisschen tollpatschig und dümmlich ist. Und der böse Nachbar oder der böse Vermieter, das wäre dann Prinz John. Ja, doch, das hätte was gehabt. Warum haben sie das nicht gemacht? Warum nicht? Da hätte man doch auch was draus machen können. Wäre doch auch cool gewesen. Ich meine, wenn man Goofy einen Sohn und eine Frau gibt und Kater Carlo zum bösen Nachbar macht, dann können wir es auch mit allem machen. Aber Goofy war ja auch sowieso schon in den Cartoons so eine wandelbare Figur. Das war ja auch am Anfang so wirklich noch Goofy und später wurde da George draus. George Chief. George Chief. Diese ganzen How-to-irgendwas, diese ganzen Filme, die dann gezeigt haben, wie Autofahrer so drauf sind oder wie man angelt oder wie, mit Angeln fing es an, da war es noch Goofy und dann später wurde da George draus. Da hat Goofy dann seine Ohren verloren und hat auch, glaube ich, seine schiefen Zähne und wurde dann zum bürgerlichen Jedermann, zu George. Ist das jetzt eine Zugabe gewesen für die Outtakes? Nein, das bleibt jetzt einfach hier so hinten dran. Das ist für diejenigen, die jetzt genug Muße haben, da drüben sich das anzuhören, sich durch den da drüben fährt die Wasserwacht oder die DLRG und gießt Wasser in den Rhein. Mit einer langen Spritze gießen die den Rhein, einer Wasserfontäne. Auch nicht nah genug am Ufer, um das Ufer zu benetzen. Warum, wüsste ich jetzt auch nicht, weil es ist ja nicht so trocken gewesen die letzten Tage. Waldbrandgefahr beherrscht dann nicht. Aber sie haben den Rhein gegossen. Vielleicht haben sie Wasser im Kiel und haben das mit Hochdruck rausgepumpt. Wer weiß das schon. Tam, tam, tam. Es wird frisch. Ich glaube, ich mache mich jetzt auf den Heimweg.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.